Hast du schon gehört? Wir werden in absehbarer Zeit keine richtigen Gottesdienste feiern. Das ergibt gerade irgendwie überhaupt keinen Sinn. Wenn ich das jemandem gesagt habe in der letzten Zeit, mit dem ich telefoniert habe oder den ich angerufen habe, dann fielen die Antworten sehr unterschiedlich aus. Die einen hatten fast Tränen in den Augen. So sehr haben die unsere Gottesdienste vermisst und sehnen sich danach, sich endlich wieder zu treffen. Und auf der anderen Seite des Spektrums waren dann die Leute, die fast schon so ein bisschen verschämt gesagt haben: Du, Chris, weißt du, irgendwie habe ich diese gemeindefreie Zeit ja schon ein bisschen genossen. Und ja, ist schon gut, wenn es dann bald wieder losgeht, aber och, wenn jetzt nicht sofort ist, ist auch nicht so schlimm. Und ich vermute, zwischen diesen beiden Extremen wird es noch eine ganze Menge anderes geben. Einer unserer Kernwerte als Gemeinde ist gelebte Gemeinschaft. Und genau hier erwischt uns Corona brutal. Wir können gerade keine Gemeinschaft leben. Stimmt das wirklich? Auch wenn man es fast vergisst, wir befinden uns gerade in unserem Jubiläumsjahr. Unsere Gemeinde wird dieses Jahr 25 Jahre alt. Und wir haben gesagt, wir wollen das nicht nur mit einem Event feiern, sondern wir wollen dem ein ganzes Jahr widmen. Wir wollen aus der Vergangenheit lernen, wir wollen Mut für die Zukunft bekommen. Back to the roots, alte Leidenschaften neu entfachen. Das ist unser Jahresmotto. Und auf dieses Motto hin war von letzten September an jede Predigtreihe ausgerichtet. Wir haben uns unsere Basics angeguckt, was wir eigentlich glauben. Wir haben uns Vorbilder aus der Bibel angeschaut, wie die ihre Gottesbeziehung gestaltet haben. Wir waren auf Hochzeitsreise mit der schönsten Braut der Welt. Und in ziemlich genau einem Monat sollte unser Höhepunkt sein, unser Jubiläumswochenende. Und das fällt jetzt leider ins Wasser. Und vor diesem Jubiläumswochenende sollte noch eine Predigtreihe kommen zum Thema das Feuer am Brennen halten. Wie können wir das, was wir glauben, wofür wir leidenschaftlich sind, weitertragen, bewahren, neu anfachen, auch über das Jubiläumsjahr hinaus? Hätte sollen sein. Aber jetzt ist Corona, also nix da. Von wegen. Wir haben beschlossen, diese letzte Predigtreihe ziehen wir genau so durch, wie wir sie geplant haben. Mit denselben Titeln, mit denselben Texten, derselben Zielrichtung. Denn das, was wir uns dabei gedacht hatten, was wir wollten, das gilt ja immer noch genau so. Aber ich muss euch ehrlich sagen, es ist schon eine Herausforderung für mich als Verkündiger, was da in den nächsten Wochen auf mich zukommt. Denn all diese Tipps, die wir vorbereitet haben, um das Feuer am Brennen zu halten, die klingen in der Corona-Zeit doch sehr ambitioniert. Denn das Leben tickt jetzt gerade irgendwie anders. Ihr merkt es, auch bei uns in der Gemeinde. Ihr merkt das schon am Beispiel von eben. Gemeinschaft leben ist unser Kernwert. Was hätte ich da jetzt eine schöne Predigt halten können mit einem Loblied auf die Gemeinde und ihre Notwendigkeit? Was mache ich denn jetzt daraus in einer Zeit, wo man sich nicht treffen darf? Aber wir glauben, dass unsere Tipps universell gültig sind. Also auch jetzt in Corona-Zeiten und davor und danach. Darum werden wir uns dieser Herausforderung stellen, weil vielleicht ist es in Zeiten wie diesen, in denen unsere normalen Versorgungswege, wie wir an Jesus dranbleiben, wegbrechen, so wichtig wie nie zuvor, dass wir wissen, wie wir unsere Leidenschaft für Jesus am Lodern halten können. Also, freut euch in den nächsten 4 Wochen darauf, wo wir gemeinsam, wenn auch nur online, zusammen auf die Suche nach diesen Möglichkeiten gehen wollen. Und los geht's heute, wie schon erwähnt, mit dem Thema Gemeinschaft leben. Und zu diesem Thema kann es nur einen Text geben. Den Text, auf den sich unzählige Gemeindegründungen beziehen. Wenn man einmal einen Vortrag von Bill Hybels von Willow Creek gehört hat, kommt man an Apostelgeschichte 2,42 nicht vorbei. Das scheint der Text zu sein, der Gemeinde beschreibt, wie sie zu allen Zeiten zu sein hat. Das ist nicht ganz so leicht, das werden wir gleich noch sehen. Aber es stimmt schon, dass wir aus diesem Text unglaublich viel herausholen können, wie Gott sich Gemeinschaft, wie Gott sich Gemeinde vorstellt, wie es helfen kann, an Jesus dran zu bleiben. Und darum lese ich den Text jetzt einfach mal vor. Hier kommt Apostelgeschichte 2, die Verse 41 bis 47. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Was das Leben der Christen prägte, war die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und in großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Bevor ich jetzt über gelebte Gemeinschaft reden kann, muss ich über die Normativität der Apostelgeschichte sprechen. Und das klingt jetzt ziemlich theoretisch und langweilig, aber das ist eine ganz wichtige Vorüberlegung, um diesen Text, den wir gerade gehört haben, richtig zu verstehen. Die Apostelgeschichte beschreibt, was passiert ist, als Jesus nach der Auferstehung in den Himmel aufgefahren ist, bis zu dem Zeitpunkt, wo das Evangelium Rom erreicht hat. Und in der Zeit passiert eine ganze Menge. Die erste Gemeinde in Jerusalem entsteht, die Ausgießung des Heiligen Geistes, die Bekehrung des Paulus, die ersten Heiden werden Christen und so weiter. Und sie passiert eben, was in diesen ersten Wochen in Jerusalem so los war. Und die große Frage für unsere Auslegung heute ist folgende. Beschreibt Lukas hier einfach, ganz ohne Wertung, was damals passiert ist? Oder schreibt er das, um zu beschreiben, wie Gemeinde grundsätzlich sein sollte? Ist das, was wir in der Apostelgeschichte über die Urgemeinde lesen, normativ? Also, gibt es uns etwas vor und müssen wir diesen Bericht 1:1 für uns heute übernehmen? Oder müssen wir ihn erstmal gesamtbiblisch einordnen? Ich erspare euch jetzt mal den Weg in die Entscheidung. Mir rennt sonst die Zeit davon. Ich präsentiere euch nur das Endergebnis. Die Apostelgeschichte ist nicht normativ. Lukas wollte mit ihr kein Gemeindemodell für alle Zeiten aufstellen. Er beschreibt nur, was war. Und das meistens sogar ohne Wertung. Und wir sind dann in der Verantwortung, unsere Köpfe einzuschalten und zu dieser Wertung dann zu kommen. Ein schönes Beispiel ist hier die Gütergemeinschaft der ersten Christen. Haben wir eben im Text gehört. Das klingt doch so toll, oder? Die ersten Christen haben alles verkauft, was sie hatten und haben ihr Geld, ihre Besitztümer geteilt. Niemand musste mehr Not leiden. Warum machen wir das heute denn nicht? Das steht doch ganz eindeutig, positiv herausgestellt in der Bibel. Wir machen es deshalb nicht, weil diese Geschichte in Jerusalem krachend gescheitert ist. Nach wenigen Jahren war diese Gemeinde pleite, verarmt und zwar so schlimm, dass andere Gemeinden, zum Beispiel die in Philippi, für die Geschwister in Jerusalem Geld sammeln mussten, damit diese nicht hungern müssen. Keine andere Gemeinde im Neuen Testament hat dieses Experiment wiederholt, weil es sich nicht als tragfähig herausgestellt hat. Also, nicht alles, was wir lesen, ist eine Anleitung. Wir müssen immer schauen, was aus den Sachen von damals geworden ist, wie sie sich weiterentwickelt haben. Jetzt liegt da aber eine Gefahr. Ich nehme jetzt die Sachen, die mir gefallen, die ich gut finde und sage, das ist normativ, so muss Gemeinde sein. Und die, die mir nicht so wichtig sind, sage ich, ach, das war zeitbedingt. Und das ist erst recht gefährlich in einer Predigt, die für eine ganze Predigtreihe taugen würde. Ja, ein Text, der so viel hergibt und ich sowieso auswählen muss. Ich hatte am Ende meiner Auslegung 7 Punkte auf meiner Liste, die ich euch weitergeben will. Und schon die muss ich jetzt auf 4 zusammenstreichen, weil ich sonst nicht durchkomme. Also diese Gefahr muss man im Hinterkopf haben. Und ja, ich hoffe, ich war da vernünftig und habe 4 Punkte rausgewählt, die der Text auch hergibt. Los geht's. Das Erste, was der Text über das Zusammensein der ersten Christen betont, ist, dass sie in der Lehre der Apostel blieben. Das finde ich schon spannend. Das wäre nichts gewesen, was mir als allererstes eingefallen wäre. Auch für unsere Gemeinschaft, für unsere Gemeinde hier ist Lehre wichtig. Ich würde mir nie anmaßen, mich oder den Leitungskreis als Apostel zu bezeichnen. Aber was wir hier tun, muss laut unserem Text in der Kontinuität der Apostel damals stehen. So müssen wir lehren, angepasst an unsere Kultur, an unsere Zeit, an unsere Herausforderungen. Das gilt zum einen für den Inhalt. Unsere Verkündigung muss, ja, wie muss sie sein? Biblisch? Wahr? Natürlich würde ich sagen, dass unsere Verkündigung, unsere Lehre biblisch ist. Aber das behaupten ganz viele, mit denen ich teilweise nicht in einen Topf geworfen werden möchte. Ich würde es anders beschreiben. Ich würde sagen, unsere Lehre muss durchzogen und geprägt sein vom Evangelium. Sie muss aus jeder Pore Jesus, seine Liebe, seine Vergebung atmen. Sie muss geprägt davon sein, dass Gott leidenschaftlich um Menschen kämpft und um Menschen ringt. Natürlich basiert unsere Verkündigung auf der Bibel. Aber es gibt sehr, sehr unterschiedliche Arten, biblisch zu lehren. Und mir ist es wichtig, dass das Evangelium in all seinen Facetten hier im Zentrum steht und nicht das Gesetz, die Norm und der Zwang. Und neben dem Inhalt ist dann auch die Form entscheidend. In Apostelgeschichte 2,37, kurz vor unserem Predigttext, heißt es, dass die Hörer auf die Predigt des Petrus folgendermaßen reagieren. Als sie diese Rede hörten, ging es ihnen durchs Herz. Petrus hat so geredet, dass es die Menschen berührt, angesprochen, bewegt hat. Das war keine graue Theorie, kein Fachvortrag. Das war lebensnah, relevant, bewegend, praktisch, spannend. Und das ist der Anspruch, den ich hier an alle unsere Formate stelle. Zum Beispiel unsere Andachten auf YouTube. Kurzweilig, knackig, 5 Minuten. Ich habe gestern dummerweise gelernt, dass heutzutage 5 Minuten nicht mehr gelten, sondern 1:30. Wir müssen da wohl noch mal ein bisschen dran arbeiten und gucken, ja, dass wir relevant, knackig werden. Das muss mit unserem Leben zu tun haben. Soweit so schön. Das hätte ich jetzt alles auch schon vor Corona sagen können. Hat sich ja nichts verändert, oder? Aber was bedeutet das jetzt, in der Lehre zu bleiben, wenn ihr alle vor eurem PC und eurem Smartphone gerade sitzt und nicht hier vor mir im Saal? Ich sehe hier 2 Gefahren. 2 Seiten vom Pferd zu fallen. Zur ersten Gruppe würde ich gehören, wenn ich diese Predigten nicht selber schreiben würde. Ich würde in der Gefahr stehen, wenn ich nicht in den Gottesdienst gehe, mir gar keinen Gottesdienst anzugucken. Wir haben noch Kinder in einem Alter zu Hause, in dem wir nicht wollen, dass sie vor einem Bildschirm hängen. Auch nicht für einen Gottesdienst. Also schauen wir Sonntagmorgens, wenn die Kinder wach sind, keinen Gottesdienst. Kann man ja abends machen. Und abends sitzen wir auf dem Sofa, sind platt vom Tag und haben keinen Bock mehr. Oder sind zu müde. Oder wir vergessen es. Und die große Gefahr ist, in der Corona-Zeit es zu versäumen, mir regelmäßig gute geistliche Nahrung zu holen. Ja, und du wirst nicht vom Glauben abfallen, wenn du mal 1, 2 oder 3 Wochen keine Predigt hörst. Überhaupt kein Problem. Aber diese schlechten Gewohnheiten, die schleifen sich ein. Darum, bleib dran und verankere gute Lehre in deinen Wochenplan. Die andere Seite, die andere Gefahr ist, dass man sich jetzt unkontrolliert alles reinpfeift, was man im Netz so findet. Die Auswahl ist unendlich. Und ja, viele Formate sind auch deutlich besser, professioneller aufbereitet als unser Kram hier. Und ich bin aber der Überzeugung, dass es nicht gut ist, sich jeden Sonntag 3, 4 oder sogar 5 Predigten reinzupfeifen. Zum einen hast du doch überhaupt keine Zeit und Möglichkeit, diese geistliche Nahrung, die du da aufnimmst, zu verarbeiten, zu verdauen, umzusetzen. Du frisst dich nur voll und es kommt nie zum Tun. Sobald da jemand was von dir fordert, kannst du ja vorspulen, nächste Predigt anhören, die dich vielleicht mehr auferbaut. Und zum anderen kursiert da so viel Mist im Netz, der auch für mich als Profi nicht immer auf den ersten Blick einfach so als Mist zu erkennen ist. Wie gewährleistest du, dass du mit dem, was du konsumierst, in der Lehre der Apostel bleibst, wie es die Bibel nennt? Und ganz klar, auch wir, auch ich, wir sind nicht frei von Irrtümern und Irrlehren. Niemand ist das. Aber die Gefahr, bei uns hier komplett aufs Eis geführt zu werden, und dazu stehe ich, ist deutlich geringer. Also, check ab, ob du in der Gefahr stehst, von der einen oder anderen Seite vom Pferd zu fallen. Und bleib in der Lehre. Ich springe jetzt wieder in Vers 42, in dem das Gebet als ein Kernmerkmal genannt ist. Und ich muss euch ehrlich sagen, wenn ich an das Thema Gebet in unserer Gemeinde denke, habe ich ein lachendes und ein weinendes Auge. Ich weiß, dass wir hier ganz große Beter haben. Ich weiß, wenn ich hier ein Gebetsanliegen weitergebe, dann wird dieses Anliegen vor Gottes Thron multipliziert. Und ich weiß, dass hier an ganz vielen Orten gebetet wird. Wir haben tolle Formen gefunden, wie wir Gebetsanliegen weitergeben. Ein Gebetsrundbrief, eine Gebetskette. Und das ist alles großartig. Aber ganz nüchtern betrachtet sind wir doch keine Gemeinde, die betet, oder? Die Gebet sich auf die Fahne geschrieben hat. Wir haben einen Gebetskreis in der Gemeinde. Einen, der sich einmal pro Woche trifft. In der Corona-Zeit haben wir zwei weitere wöchentliche Gebetskreise gegründet. Einen um 6 Uhr morgens, einen um 20 Uhr abends. Haben wir gedacht, oh super, die Leute müssen nirgendwo mehr hinfahren. Die können sich einfach an ihrem Computer einwählen, zusammen beten, austauschen. Es kommen so zwischen 2 und 5 Leuten. Bei 100 Mitgliedern und 180 Gottesdienstbesuchern. Da muss ich schon manchmal schlucken. Das tut mir manchmal weh. Weil ich wirklich glaube, dass wir da ganz viel verschenken. Und bitte, hört das auf dem richtigen Ohr. Ich mache hier niemandem einen Vorwurf. Wenn, dann muss ich erstmal bei mir selber anfangen. Aber ich möchte euch Mut machen. Mut zum gemeinsamen Gebet. Mut, Gebet wieder mehr ins Zentrum unserer Gemeinschaft zu holen. Denn Gebet ist Gemeinschaft. Das lernen wir hier im Text. Wenn wir uns in kleinen Gruppen treffen, wenn wir uns eins machen, vor Gott und beten, dann stiften wir Gemeinschaft mit ihm und untereinander. Wenn wir uns hier zum Gebet treffen, sei das real oder auch nur virtuell, wenn wir ehrlich werden, gemeinsam ringen, flehen, dann wird das etwas verändern. Durch das Gebet an sich, aber auch durch die Gemeinschaft, die dabei entsteht. Denn ganz ehrlich, wenn ich mit jemandem echte, tiefe Gemeinschaft habe, wenn ich mit jemandem vor Gottes Thron stehe, dann kann ich danach nicht gehen und den irgendwo schlecht machen. Oder links liegen lassen. Da entsteht ein Band, das so leicht nicht zu trennen ist. Darum bitte ich euch, überlegt euch neue Formen, die in euer Leben passen, wie wir Gebet wieder neu in der Gemeinde etablieren können. Und das können wir nicht als Leitung verordnen. Wir können nicht sagen, so, ab jetzt sind wir eine betende Gemeinde, wir haben 5 Gebetskreise, kommt gefälligst. Wenn ihr keinen Bock habt, wenn das nicht passt, dann können wir verordnen, so viel wir wollen. Dann passiert da gar nichts. Das muss von euch, das muss aus euch herauskommen. Überlegt, wie es gelingen kann, dass hier mehr gemeinsam gebetet wird. Gründet neue Gebetskreise. Zu vollkommen abstrusen Zeiten ist mir vollkommen wurscht. Hauptsache, es passt in euer Leben. Trefft euch in euren Häusern. Zwackt von euren normalen Treffen hier Zeit ab und betet erstmal eine halbe Stunde. Dann dauert die Bibelstunde oder der Hauskreis halt kürzer. Ja und? Macht mit, werdet aktiv, macht Gebet zu einem Zentrum unserer Gemeinschaft. Als nächstes möchte ich mir noch einen Wert ansehen, den wir in Vers 46 finden. Dort werden die ersten Christen als einmütig beschrieben. Und mir ist in den letzten Jahren dieser Wert unglaublich wichtig geworden. Wenn man Theologie studiert, hat man ein Fach, das nennt sich praktische Theologie, also wie das in der Gemeinde so funktioniert. Und da lernt man, wenn man an eine neue Dienststelle kommt, soll man erstmal ein Jahr zugucken. Einmal alles mitmachen, damit man die Gemeinde versteht und dann langsam und dezent Änderungen anstoßen. Wie mein erstes Jahr hier gelaufen ist, haben die meisten mitbekommen. Gottesdienst AG, vieles Neues bewegt. Und ich habe ganz oft die Äußerung gehört, oh, das geht alles so schnell hier. Und keine Angst, ihr seid nicht alleine, ihr seid nicht die Einzigen, die das mit mir durchmachen mussten. Das war an meiner ersten Stelle in Freiberg ganz genau dasselbe. Irgendwie scheine ich das nicht anders zu können. Ha? Alles richtig gemacht. Ha? Und ich weiß, dass viele der Neuerungen einzelnen Geschwistern wehgetan haben. Es ihnen zu schnell ging. Sie Angst hatten, den Anschluss zu verlieren. Dass diese Gemeinde nicht mehr ihre Gemeinde ist. Aber bei allen kritischen Stimmen muss ich feststellen, wir waren einmütig, weil wir wussten, was zählt. Es geht nicht um Räume, um Ordnungen, um Zeiten, um Liedgut. Es geht darum, Menschen für Jesus zu gewinnen. Und wenn es dafür nötig ist, Dinge zu verändern, dann müssen wir halt Opfer bringen. Das musste ich nie fordern. Das war in euch drin. Diese Erfahrung aus meiner ersten Dienststelle in Freiberg und aus meinem ersten Jahr hier in Diesbeck beeindruckt und prägt mich bis heute nachhaltig. Wir dürfen uns streiten. Wir dürfen diskutieren. Wir dürfen um den richtigen Weg ringen. Uns auch übereinander ärgern, ja? Solange es klar ist, worum es hier geht. Wir einig sind, was die Hauptsache ist, der sich alles andere unterordnen muss. Und dabei wird es auch immer wieder Enttäuschungen geben. Da werde ich Dinge loslassen müssen, die mir lieb und teuer sind. Und es ist nicht so, dass es nur die anderen betrifft und ich als der große Veränderer da fein raus bin. Auch ich muss Dinge loslassen, die ich gerne hätte, aber merke, das passt jetzt nicht. Auch ich kann nicht alles durchsetzen, worauf ich Lust hätte, weil ich merke, nee, das dient dem Ziel vielleicht nicht. Die anderen haben da recht. Machen wir uns nichts vor. Es wird nie konfliktlose Gemeindearbeit geben. Sobald Menschen zusammen sind, wird es auch Meinungsverschiedenheiten, Streit und Konflikte geben. Die Frage ist, wie tief lassen wir die an uns ran? Bleiben die oberflächlich auf der Sachebene? Sind wir bereit, sie nicht absolut zu setzen? Dann ist Streit oder eine unterschiedliche Meinung überhaupt kein Problem. Einheit bedeutet für mich die Ausrichtung auf das große Ziel. Wir machen diese Arbeit hier doch, weil wir Menschen zu Jesus führen wollen, weil wir sie begeistern wollen, weil wir Christen tiefer in die Beziehung zu ihm führen möchten. Und solange wir das alle im Blick behalten, können wir über das Wie gerne herzhaft streiten. Aber warum ist das für uns als Gemeinde ein Wert, diese Einmütigkeit? Weil wir damit ganz klar zeigen, der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, dass man bei uns keinen Keil hineintreiben kann, dass uns nichts auseinanderbringt. Wir stehen zusammen, in eine Richtung gehen und miteinander unterwegs sind. Und das nicht nur lose verbunden. Das ist ein Kennzeichen von Gemeinschaft, die attraktiv und tragfähig ist und die mein Feuer für Jesus am Lodern hält. So, wir setzen zum Landeanflug an. Letzter Punkt für heute. Ein letztes Merkmal, ebenfalls aus Vers 46. Die ersten Christen waren von einer großen Treue gekennzeichnet, wenn sie sich trafen. Sie trafen sich verbindlich und täglich. Und das ist jetzt im Allgemeinen schon ein Fall, der nicht eins zu eins übertragbar ist. In Corona-Zeiten wird es noch schwieriger. Wir müssen gucken, wie wir den Wert dahinter beschreiben. Ich würde sagen, Gemeinschaft zeichnet sich durch ein hohes Maß an Treue und Verbindlichkeit aus. Und wenn es Corona nicht gäbe, dann würde ich euch jetzt sagen, das bedeutet für mich, ich freue mich darauf, euch jede Woche hier zu sehen. Ich freue mich darauf, jeden Sonntag hier mit euch zu feiern, nicht nur, weil ich Gottesdienst schön finde, sondern auch, weil ich euch sehen möchte. Wenn ihr nicht da seid, dann bin ich echt traurig. Das hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun, sondern ist einfach ein Ausdruck unserer lebendigen Gemeinschaft. Wenn du nicht da bist, dann fehlst du. Du wirst schmerzlich vermisst. Und hier könnte man jetzt ganz viel über Verbindlichkeit, regelmäßige Teilnahme am Gottesdienst, in den Kleingruppen und so weiter schreiben. Aber Corona verschärft dieses Thema ja noch viel, viel mehr. Wie um alles in der Welt soll ich denn große Treue, Verbindlichkeit leben, wenn ich das, was Gemeinde normalerweise ausmacht, der Gottesdienstbesuch, der Hauskreisbesuch, nicht leben kann? Und hier wird der Übertrag noch wichtiger. Die ersten Christen trafen sich täglich. Das tun wir schon zu normalen Zeiten nicht. Und jetzt treffen wir uns fast gar nicht. Wie leben wir den Wert der großen Treue und Verbindlichkeit in dieser wilden Zeit? Wir können das nicht an der Teilnahme an Veranstaltungen festmachen. Und das ist vielleicht auch ganz gut. Es war vielleicht vorher schon keine gute Idee. Aber es geht trotzdem in diese Richtung. Nehme ich am Leben der Gemeinde teil, sei das in Online-Gottesdiensten, mit allen Herausforderungen, die ich in Punkt 2 schon geschildert habe? Gehe ich in meinen Hauskreis, in meinen Gebetskreis, wenn die Leute auf mich warten? Aber es geht auch darüber hinaus. Bist du mit den Leuten in der Gemeinde verbunden? Bewegen dich die Schicksale der Leute? Bangst du mit den Kranken? Freust du dich über die frohen Nachrichten? Trägst du die Verzagten? Dieses innere Anteilnehmen, das kann man immer, überall, zu jeder Zeit tun. Dann wird diese Gemeinde mit ihren Menschen zu meiner Gemeinde, mit meinen Geschwistern. Und ein letzter Aspekt noch. Setzt du dich für die anderen ein, über das Gebet hinaus? Wie sagt es Paulus in Römer 12, weinst du mit den Weinenden und lachst mit den Fröhlichen. Und das nicht nur innerlich, sondern ganz real. Telefonierst du, schreibst du WhatsApps, besuchst du, sofern erlaubt und so weiter? Diese Gemeinde lebt davon, dass wir verbindlich füreinander da sind. Natürlich nicht jeder für jeden, das geht nicht und das muss auch gar nicht sein. Aber jeder sollte in so ein Netzwerk eingebunden sein. Das Feuer am Brennen halten. Die Leidenschaft, die wir hoffentlich neu entfacht haben, weiter schüren. Und gelebte Gemeinschaft ist ein Schritt, ein Mittel, ein Weg dazu. Und ich baue da fest auf unsere, auf eure Kreativität. Lasst nicht zu, dass Corona dieses Markenzeichen unserer Gemeinde kleinstampft, sondern nutzt es, auf welche Art auch immer, um eurem Feuer Zunder zu geben. Und lasst uns in den nächsten Wochen schauen, was wir noch so für Brennmaterial in Gottes Wort entdecken können. Amen.